So, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, wir sind jetzt auf Sendung. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, zur richtigen Zeit, Hörerfenster bei Radio X. Wir heute Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Wir haben uns heute, also der Titel der Sendung ist für mich heute, den ich gewählt habe, als die Welt den Atem anhielt, die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima. Dieses Jahr gibt es da zwei Jahrestage. Der erste war am 11. März 2011, kommt es nach einem Erdbeben und Tsunami zur Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima in Japan. Da haben wir jetzt dieses Jahr den 5. Jahrestag und der Anlass für die heutige Sendung ist der 30. Jahrestag von der Atomkatastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986. Kommt es nach einer Kettenreaktion zur Explosion des Reaktors in Tschernobyl der damaligen UdSSR, heute in der Ukraine. Ich habe heute einen Gast im Studio, das ist die Frau Dr. Dörte Siedentopf. Sie ist seit 1982 ehrenamtlich bei den Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, kurz IPPNW. Sie ist im Ruhestand, war Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, praktizierte jahrzehntelang in Dietzenbach und hatte dort einen Verein gegründet, der Kinder zur Erholung aus Belarus, also aus Weißrussland, nach Dietzenbach geholt hat über mehrere Jahre. Hallo Frau Siedentopf, guten Tag.
Guten Tag, Herr Gebhardt.
Sehr schön, schönen Dank. Und am Telefon in Hamburg begrüße ich den Heinz Mittal. Er ist bei Greenpeace Deutschland seit 2006 Atomcampaigner und hat in Wien an der Uni Kernphysik studiert. Schönen Gruß nach Hamburg. Hallo Heinz.
Hallo, schönen Gruß nach Frankfurt.
Ja, okay, wunderbar, dich zu hören. Freut mich. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Frau Siedentopf, erinnern Sie sich noch dran, was Ihre ersten Reaktionen, Gedanken, Empfindungen waren, als Sie 1986 oder danach 2011 von den Ereignissen in Tschernobyl bzw. Fukushima gehört haben?
Also ich dachte zuallererst an die Menschen vor Ort. Wir hörten ja über diese Katastrophe durch Schweden, durch schwedische Atomkraftwerksmitarbeiter. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Vorstellungen von dem Ausmaß und der Größe der radioaktiv verseuchten europäischen Gebiete. Und das war eigentlich erst am zweiten und dritten Tag auch im Gespräch mit meinem Kollegen. Und ich weiß noch, dass wir dann in der ersten Woche sehr rasch eine Informationsveranstaltung in einer Kirchengemeinde organisierten, aber auch mit ziemlichem Gegenwind. Das sei doch alles gar nicht nötig und das würde uns doch alle hier gar nicht betreffen.
Heinz, wie war das bei dir? Damals warst du schon bei Greenpeace.
Beim Unglück von Tschernobyl war ich noch nicht bei Greenpeace. Ich war da auf dem Institut für Radiumforschung und Kernphysik. Ich habe das im Prinzip auch dort dann sozusagen mitbekommen. Da hat man gleich eine Wischprobe genommen, also praktisch so am Fenster einfach ein Wischtuch und das dann gammaspektrometrisch untersucht. Und tatsächlich haben sich da auch die Radionuklide abgesetzt, Cäsium-134, Cäsium-137 und noch viele andere. Es ist komplizierter unmittelbar nach dem Unfall die Gammaspektrometrie, weil da viel mehr Radionuklide sich überlappen. Und das ist schon sehr schockierend, dass man sozusagen tausende Zerfälle auf so einem kleinen Lappen hat, wo sich das ja so weit verbreitet hat über ganz Europa. Und das Institut, wo ich war, das war durchaus jetzt auch immer auch kritisch eingestellt, auch gegenüber der Nutzung der Atomenergie und die Risiken. Ich glaube, ich habe doch eine ganz gute Ausbildung dort erhalten.
Wie war denn das in Österreich? Ich meine, Bayern war ja auch ziemlich stark hier, also fernab der Ukraine, ziemlich stark belastet. War das in Österreich ähnlich? Ich meine, die Entfernungen zwischen Bayern, Südbayern und Österreich sind ja nicht allzu groß.
Na, Österreich ist zum Teil sogar noch stärker betroffen als Deutschland. Es gibt auch einen Bericht, dass man tatsächlich auch in Wien eine Zunahme von Schilddrüsen aufgrund des radioaktiven Jods, das sich verbreitet hat und weil eben die radioaktive Wolke mehrere tausend Kilometer gehen kann. Die ist ja nach Österreich auch über Umwege gekommen, auch eigentlich über, erst sozusagen vom Norden herunter, ne? So wie richtig gesagt worden, es wurde erst in Schweden festgestellt und dann sozusagen hat der Wind gedreht, hat das auch noch mal nach Süden gebracht. Und deswegen macht es Sinn, gegen alle Atomprojekte sozusagen anzutreten, auch wenn die nicht in der Nachbarschaft liegen, sondern auch einige tausend Kilometer entfernt sind.
Frau Siedentopf.
Das kann ich nur bestätigen und gerade Sie deuteten es an, in Österreich ist eben vermehrt nicht nur Schilddrüsenkrebs aufgetreten, sondern vieles andere an Krebs- und Nichtkrebserkrankungen als Folge von Radioaktivität. Die IPPNW hat eigentlich bis zu Tschernobyl all ihre Erkenntnisse vor allen Dingen von den Strahlenopfern der Atombombenabwürfe gewonnen. Und nach Tschernobyl ist uns eigentlich erst, nicht nur uns, sondern auch der Wissenschaft, der medizinischen Forschung klar geworden, dass es um viel kleinere Einheiten von Radioaktivität geht, die den Menschen betrifft und dass diese Atombomben Abwürfe uns nicht widerspiegeln, was Radioaktivität im biologischen Kreislauf, im ökologischen Kreislauf und vor allen Dingen für die Gesundheit bedeutet.
Welche Aktivitäten hat der IPPNW als erstes gestartet, nachdem das jetzt dann so bekannt war, dass es passiert ist, dass es sich auch nicht mehr vertuschen ließ und so weiter? Sind Sie, Ihre Organisation, da gleich tätig geworden?
Ja, also wir haben versucht aufzuklären, in den Medien natürlich, aber eben auch die Ärzte vor Ort. Und ich deutete ja schon an, das war gar nicht so einfach, weil auch gerade unser Innenminister, der damalige Herr Zimmermann, eigentlich immer wieder medial verkündete, alles ist sicher, nichts passiert in Deutschland, das ist ein eher russisches oder sowjetisches Problem. Aber lokal war das dann doch ganz anders. Also wir hatten in unserem Ort Dietzenbach eine grüne Parlamentarier und die forderten sehr schnell Geigerzähler und die ganze Diskussion um die Frage, dürfen unsere Kinder draußen spielen, dürfen die Bundesjugendspiele stattfinden, muss der Sand ausgetauscht werden, was kann man hier im Frankfurter Raum von der grünen Soße essen. Und das ist doch alles dann ganz klar entschieden, dieser Sommer ist kein Sommer, wie er sonst zu erwarten gewesen wäre.
Ja, springen wir mal ein paar Jahre weiter. Heinz, was waren die ersten Aktivitäten von Greenpeace nach dem Ereignis von Fukushima? Ich kann mich also erinnern, wir hatten, was wir einmal im Jahr machen, die Frankfurter Gruppe, so ein Wochenende, wo wir uns zusammensetzen, besprechen, was kommt, was passiert. Und das war just an diesem Wochenende 2011. Ich bin vor dem Fernseher gestanden, habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, das ist so unwirklich. Man musste doch da mal irgendwas, nur man hat Rauch gesehen und Feuer. Und also es war fast nicht zu glauben. Was hat denn da Greenpeace als erstes unternommen?
Also die ersten Meldungen waren ja, die Atomkraftwerke sind sicher abgeschaltet. Und dann ist aber auch die Meldung gekommen, es gibt aber einen Stromausfall. Und da sind natürlich die Alarmglocken schon hochgegangen, denn bei einem Atomkraftwerk aus dem Leistungsbetrieb, das braucht ein funktionierendes Kraftwerk, sonst entsteht aus sich heraus eigentlich eine Katastrophe, es erhitzen sich die Brennstäbe, es kommt zur Wasserstoffreaktion, das Zirkon oxidiert und setzt sozusagen Wasserstoff frei in großen Mengen, also bis zu 1000 Kilo Wasserstoff kann entstehen, das entspricht vielleicht 10 Tonnen Dynamit und das hat man dann auch gesehen. Insofern hat bei Greenpeace sozusagen eigentlich sehr schnell ein Krisenstab sich etabliert. Viele andere Campaigner, die sonst an anderen Sachen arbeiten.
Also nicht nur Deutschland, sondern Greenpeace ist ja international tätig. Gab es da auch von anderer Seite, also außerhalb Deutschlands, waren da Leute in dem Krisenstab?
Also ich glaube sozusagen, Deutschland hat hier schon durch die große, sozusagen wir haben hier relativ viele Leute auch verglichen mit anderen regional, also Büros in anderen Ländern und wir haben dann eben auch sehr schnell einen Messtrupp zusammengestellt, wo Leute auch Richtung nach Japan fahren, auch in der Zeit, wo noch große Freisetzungen waren Und das war, sag ich mal, schon sehr schwierig auch zu organisieren. Es hat sozusagen ein Büro-Team gegeben, ein sehr starkes, das rund um die Uhr 24 Stunden Wetterbedingungen und Reaktorbedingungen überprüft hat und unsere Leute vor Ort immer in der Abwindseite gehalten haben. Die sind oft hunderte Kilometer gefahren, damit sie immer abwind auch bleiben, um eigentlich sozusagen unsere Leute vor Ort auch zu schützen. Das war ein sehr, sehr großer Aufwand.
Fahrsiedentopf, Tschernobyl, aber Heinz, an dich nachher letztendlich dieselbe Frage für Fukushima. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu trennen, weil ich denke, es sind vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen. Mit welchen Maßnahmen hatten denn die jeweiligen Regierungen reagiert, die Behörden vor Ort, die Betreiber der AKWs, und waren die Maßnahmenreaktionen ausreichend zum Schutz der Bevölkerung?
Also eins ist bei beiden Seiten identisch. Die Bevölkerung wurde nicht ausreichend informiert und wurde auch nicht über mögliche Schutzmaßnahmen informiert, sowohl in Tschernobyl, also Weißrussland, Ukraine, als auch in Japan, Fukushima, vor allen Dingen Präfektur, wurden keine Jodprophylaxe-Tabletten verteilt, was man hätte machen können. Ich denke, bei Tschernobyl waren diese Tabletten nicht vorhanden. Bei Fukushima waren sie natürlich vorhanden. Das Wissen war vorhanden. Und ich finde es kriminell, dass diese Maßnahme, die einzige, die ein wenig wenigstens schützen kann vor Schilddrüsenkrebs, nicht ergriffen wurde. Und diese Dinge passieren ja, damit die Bevölkerung denken soll, alles ist nicht so schlimm, ihr braucht gar keine Tablette zu nehmen. Kriminell finde ich auch und unentschuldbar, was in Fukushima mit den Kindern und Frauen und Kranken geschah. Auch sie hat man nicht sofort prophylaktisch evakuiert, sondern hat auch gesagt, ihr könnt jetzt erstmal bleiben. Das heißt, die haben mindestens 36 Stunden hohes radioaktives Jod zumindest ertragen müssen. Das ist ja ein Gas. Und in Tschernobyl war es ähnlich. Auch da wurde erst langsam evakuiert, ohne genügende Aufklärung. Das heißt, die Menschen, die dann schließlich nach 2 Tagen in die Busse verfrachtet wurden, wussten nicht warum. Sie nahmen oft die Kinder, ihr Spielzeug mit oder Lebensmittel.
Haustiere haben mich auch irgendwo gelesen.
Ganz genau. Und die Haustiere haben im Fell besonders viel Radioaktivität. Kurzum, die Aufklärung, die mangelnde Aufklärung war bei beiden Katastrophen identisch. Ob im Sowjetbereich oder im kapitalistischen Japan.
Wie waren das bei Fukushima, Heinz? So die Unterstützung oder ja die Unterstützung von offizieller Seite für Hilfsmaßnahmen? Ich weiß, Japan hat sich lange gewehrt gegen Hilfe von außerhalb. Die Informationspolitik auch von dem Betreiber, wobei das jetzt wahrscheinlich der Unterschied ist zu Tschernobyl, war es ein staatlicher Betreiber, in Japan ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Gab es da Unterstützung für eure Arbeit?
Naja, ich denke, erst einmal in dieser Katastrophe sind alle Systeme völlig überfordert. Also auch das russische System oder das sowjetische, die hatten dann für Pripyat ja über 1100 Busse bereitzustellen. Die
Pripyat ist der Ort, wo Tschernobyl, das AKW, dazugehört, ja?
Genau, Pripyat, das ist ein Ort, wo eigentlich so 50.000 Ingenieure mit ihren Familien gewohnt haben. Es hat da irgendwie, man sieht eben, das evakuiert man nicht von einer Stunde auf die andere. Und da waren dann skurrile Bilder, wo die Familien noch herumgelaufen sind, ganz normal, und die Leute mit Strahlenschutz aber auch schon die Straße abgewaschen hat. Insofern war man in Russland, glaube ich, da einfach mehr überrascht noch, von dass sowas möglich ist. In Japan hätte man sich darauf mehr einstellen müssen, und hier wurde tatsächlich mehr gezielt nicht informiert. Also die Jodtabletten sozusagen absichtlich, ich kann das alles nur genau unterstützen, wie meine Vorrednerin das schon geschildert hat. Das sehe ich auch eigentlich schlimmer, weil auch der Ort Itate, wo die Messungen ganz klar so hoch waren, dass man dort nicht leben kann, als Familie nicht leben soll, wurde lange geleugnet, hat hin und her gegeben, erst viel zu spät evakuiert. Man hat immer versucht, die Sache klein zu reden und eher die Industrie zu schützen. Und das ist ja heute noch so. Heute versucht man ja auch, dekontaminierte Gebiete, die absolut zu hoch kontaminiert sind, wieder freizugeben, sagen, ihr könnt einfach zurück, es ist zwar noch Strahlung dort, aber das ist uns jetzt auch egal, ihr kriegt da keine Unterstützung mehr und die Leute werden da sehr im Stich gelassen, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, ihr Besitz ist zerstört und jetzt wird ihre Gesundheit angegriffen, weil sie sich einfach einen Aufbau einer neuen Existenz nicht leisten können und das ist das japanische System, das ist sehr zu kritisieren.
Frau Siedentopf.
Ja, ich würde noch gerne ergänzen, dass zumindest in Weißrussland man die ganzen Ortschaften evakuiert hat. Man hat nicht unterschieden zwischen diesen und jenen. In Japan habe ich erlebt, wie die eine Straßenseite evakuiert wurde, weil die Straße entsprechend kontaminiert war und die anderen können sehen, wo sie bleiben. Also diese Ungerechtigkeit und diese soziale Zerstörung und das hat mich in Japan sehr, sehr bewegt. Zumindest dem hat das in Belarus nicht stattgefunden.
Ist es ein schwieriger, Informationen zu Tschernobyl zu bekommen als zu Fukushima? Ich meine, es war ja damals, oder bis Fukushima war immer die Rede, naja, das war eine UdSSR, das ist ein schwieriges politisches System, marode Atomkraftwerke und. Aber man kann ja jetzt so ein bisschen den Eindruck gewinnen, als ob das völlig, wie der Heinz vorher schon sagte, völlig gleichgültig ist, in welchem politischen System diese Dinge passieren. Ist es heute schwieriger, an Informationen aus Tschernobyl zu kommen als zu Fukushima?
Bis 2006, möchte ich sagen, war eine gute Zusammenarbeit zwischen den vor allen Dingen ärztlichen Wissenschaftlern. Es sind epidemiologische Studien veröffentlicht worden, 20 Jahre nach Tschernobyl. Und man hatte so das Gefühl, man wollte wirklich erfahren und wissen, was bedeutet es für die Menschen. Seit 2006 ist in zumindest Belarus die Katastrophe von Tschernobyl, ich würde sagen, historisiert. Es wurden Denkmäler in den betroffenen Gebieten errichtet, an die Dörfer wurde erinnert, einmal im Jahr erinnert man daran, in den Schulen wurden kleine Museen eingerichtet, aber es sollte klar sein, wir leben nach Tschernobyl. Die Liquidatoren oder die Betroffenen, die bekamen verschiedene Ausweise, dass sie Opfer von Tschernobyl sind, aber die finanzielle Unterstützung, die gesundheitliche Vorsorge oder Nachsorge, die fand seit 2006 nicht mehr statt und es ist heutzutage sehr, sehr schwierig, mit Informationen zu bekommen, die werden entweder unterdrückt oder gar nicht erhoben. Das waren meine Erfahrungen auch im letzten Oktober, als ich Ärzte in bedeutenden Kliniken wieder aufgesucht habe, um mit ihnen darüber zu sprechen. Sie sagen, wir fragen unsere Patienten nicht, wo haben deine Eltern gelebt, wo hast du gelebt, wo waren die Großeltern. Es ist ja jetzt schon die zweite und dritte Generation an Erkrankten. Das ist sozusagen die Maßgabe und wird auch erheblicher Druck ausgeübt.
Heinz, wie ist es aus deiner Sicht? Ich meine, Greenpeace bearbeitet ein anderes Feld wie die IPPNW, die ja mehr die medizinische Seite. Bei Greenpeace geht es mehr um die naturwissenschaftlich-technische Seite. Bekommt ihr da Unterstützung, Informationen? Habt ihr den Eindruck, dass es die richtigen Informationen sind?
Naja, ich denke auch, dass also einerseits will ich das auch bestätigen, in Weißrussland, in Belarus scheint es so zu sein, dass man jetzt eben man will wieder ein Atomkraftwerk bauen, man ist sozusagen, will Russland, die Verbindung zu Russland und zu Putin hochhalten und da die Atomgeschäfte wieder in Gang bringen und dann stört natürlich die Fakten über die Tschernobyl-Katastrophe. Also hier hat sich das Klima schon verschärft. Ich bin auch durch Minsk gereist. Das merkt man schon, dass das sozusagen wieder staatstreuer Richtung Putin und Richtung Atomkraft geht. Und in Japan, ich denke, es ist immer so gewesen auch, dass hier wichtige Daten, die, sage ich mal, darlegen, was man eigentlich gewusst hat, also zum Beispiel diese Speedy-Daten. Es hat Japan eigentlich ein Frühwarnsystem gehabt, das aus verschiedenen Daten auch die mögliche Strahlenbelastung errechnet, sozusagen vorausschauend für die nächsten paar Stunden und oder Tage vielleicht auch. Und die wurden eigentlich unter Verschluss gehalten, weil da wäre klar geworden, wie stark eigentlich sozusagen klar war, wie stark die Leute gefährdet sind und dass das eigentlich, dass die Leute vor Ort auch belogen worden sind. Und das zieht sich dann durch, auch bei diesen Monitorstationen. Es wurden so Monitorstationen aufgebaut. Aber um die hinzustellen, hat man erstmal die Erde abgetragen. Das heißt, die sind immer auf Inseln von reiner Erde, von dekontaminierter Erde gestanden und haben daher nicht repräsentativ die Strahlendosis wiedergegeben. Das wurde dann auch zugegeben. Aber so sind viele Details, wo man sieht, das soll heruntergespielt werden, um der Atomkraft sozusagen nicht so viele Schwierigkeiten zu machen.
So, ihr seid immer noch im Hörerfenster bei Radio X Greenpeace Frankfurt zu den Atomkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima. Frau Siedentopf, Sie hatten bei einem Vortrag im April in Berlin, Sie haben es jetzt gerade auch schon mal im Nebensatz angedeutet, davon gesprochen, dass Sie dem Versuch einer Historisierung der Katastrophen ganz entschieden widersprechen. Was meinen Sie denn damit, Historisierung der Katastrophen?
Ich meine, dass der heutige Tag zum Beispiel natürlich ein Gedenktag ist an die Opfer. Aber er sollte auch ein Aufklärungstag dafür sein, dass Tschernobyl eben keine Geschichte ist, sondern dass Tschernobyl für die Menschen in Weißrussland noch viel mehr als für uns bedeutet Leben mit Tschernobyl. 1990 war ich das erste Mal in Minsk und sah da in einem Krankenhaus Kinder mit relativ frischen Narben am Hals. Sie waren bereits am Schilddrüsenkrebs operiert und waren dann zur Nachsorge in einer Klinik. Wir wissen, und das hat auch die Weltgesundheitsbehörde akzeptiert, dass die Folgen von Tschernobyl durch das radioaktive Jod besonders bei Kindern und Jugendlichen zu einem Vielfachen von Schilddrüsenkrebs geführt haben als vor Tschernobyl. In Klammern, auch heute ist bei Kindern und Jugendlichen in Weißrussland die Schilddrüsenkrebsrate erhöht, ist nicht wieder zurückgegangen zum damaligen Vor-Tschernobyl-Zeitraum. 6.000 Kinder, sagt man in Weißrussland, sind daran erkrankt. Und ich denke, das bedeutet eben nicht Operation und alles ist in Ordnung. Das bedeutet für die Kinder, die damaligen Kinder, Substitution, Ergänzung mit Schilddrüsenhormonen. Das bedeutet immer wieder ärztliche Untersuchungen. Das bedeutet die Angst vor Neu- und Wiedererkrankungen. Und das alles in einem Gesundheitssystem, das mit unserem in keiner Weise zu vergleichen ist, das mit viel persönlichem Geld für die Ärzte verbunden ist und wirklich ein ganz großes Schicksal. Aber das ist ja nur eine Folge von Tschernobyl, diese Schilddrüsenerkrankungen. Es sind ja viele, viele andere bösartige Erkrankungen von der Leukämie, blutbildenden Organ, von allen Krebssorten und man sagt inzwischen, dass mindestens so viele wie Krebserkrankungen, Nicht-Krebserkrankungen in einem Alter auftreten, wo diese Krankheiten überhaupt nicht hingehören. Darüber kann ich vielleicht nachher noch mal was sagen.
Okay. Ganz kurz noch mal zu Ihnen, Frau Siedentopf. Der IPPNW hat einen Bericht herausgegeben über die Gefahren der Niedrigstrahlung in Tschernobyl bzw. Fukushima. Wurde das bisher mehr oder weniger vernachlässigt oder schien das nicht ganz so gravierend?
Ich denke, man hat immer erst, oder die Wissenschaft hat immer zu den Hiroshima-Nagasaki-Opfern geschaut, wo natürlich ganz andere Strahlendosen die Menschen umgebracht haben. Und man hat sich oft vorgestellt, auch der Laie, Radioaktivität bedeutet Todumfallen. Das ist eben mitnichten so. Wir haben gelernt und müssen das uns auch immer wieder klar machen und verbreiten, dass ein Krebs mit einer Zelle beginnt. Eine radioaktive Bahn zum Zellkern, das kann ein Becquerel, die kleinste Einheit sein, verändert die Zelle. Und die Zelle sagt natürlich nicht, wenn sie 10, 20, 30 Jahre zu einem massiven Krebs geführt hat, damals ist er entstanden. Aber in der Medizin sollten wir vorsorgen und nicht nachsorgen. Und so ist jetzt wirklich unser ständiges Reden, guckt auf die Niedrigstrahlung. Es gibt keinen Wert, unterhalb dessen Radioaktivität nicht wirksam ist. Der Körper kann natürlich die Zelle eventuell reparieren, aber wir müssen uns das klar machen, auch wenn Atomkraftwerke nicht havarieren, Radioaktivität wird immer abgegeben und Radioaktivität macht statistisch immer krank.
Heinz nach Hamburg. Bei Greenpeace ist ja jetzt eher mehr für die Umweltbelastung zuständig. Lassen sich da schon Auswirkungen feststellen, zum Beispiel in Fukushima oder Tschernobyl wahrscheinlich sogar noch eher für die Gesamtumwelt?
Ich wollte vielleicht noch ein Wort auch zur Niedrigstrahlung sagen.
Ja,
ich hatte schon auch beobachtet, dass wenn die Niedrigstrahlung überhaupt nicht das Atomgeschäft mit Kernkraftwerken betrifft, dass man hier auch viel deutlichere Worte findet, zum Beispiel die Radonbelastung. Natürlich ist Radon in Innenräumen, das findet man auch bei der WHO und sonst, dass da sozusagen, wie kritisch das ist, und Baumaßnahmen, um das zu reduzieren, während sobald das dann in das Geschäft der Atomkraftbetreiber irgendwie tangiert, dann werden die Stimmen sozusagen sehr schnell still. Und insofern möchte ich hier auch die hervorragende Arbeit von IPBNW loben. Das ist auch für die anderen Organisationen immer hilfreich, diese vielen Kongresse und Studien, die man hier sozusagen dann zusammengetragen findet über die Gefahr der Niedrigstrahlung. Das wollte ich auch an der Gelegenheit mal sagen. Ansonsten
sehr schön, ja.
bleibt sozusagen die Strahlenbelastung lange da. Man sieht ja sozusagen, dass das Tschernobyl, es sind ja auch verschiedene Leute und es gibt eine enge Zusammenarbeit von ukrainischen und japanischen Fachleuten, weil man kann im Prinzip in Japan ein bisschen in die Zukunft gucken, indem man einfach sozusagen in die Region Tschernobyl guckt. Und da sieht man eben leider, dass das nicht einfach weggewaschen wird und nach einiger Zeit ist das alles wieder sauber, sondern es hält sich die Radioaktivität im Boden. Die Abnahme ist hauptsächlich durch den radioaktiven Zerfall und der ist zum Teil eben sehr langsam. Bei Cäsium ist das 30 Jahre, das heißt hier muss man, wenn man 10 Halbwertszeiten betrachtet, 300 Jahre warten, bis das in etwa weg ist. Bei Plutonium mit 24.000 Jahren, das ist praktisch auf Ewigkeit stabil und bedroht die Leute dort, gerade wenn das inhaliert wird, ein Brand in der Tschernobyl-Region. Also das ist eine nicht wirklich auflösbare Situation durch diese kontaminierte Umgebung.
Frau Siedentopf.
Ich könnte noch kurz was ergänzen zu der Flora und Fauna in der 30-Kilometer-Zone. Die ist besonders von amerikanischen...
Also von Tschernobyl
jetzt. Von Tschernobyl, ja. Und aber auch Fukushima, die Zonen sind auch von amerikanischen Wissenschaftlern, Biologen erforscht. Und da ist es ganz deutlich anders als in einem Arte-Film dargestellt. Der heißt so schön, die Natur kehrt zurück, dass die Natur eben gar nicht zurückkehrt oder nur begrenzt zurückkehrt. Zum Beispiel die Zahl der Artenvielfalt ist verringert. Oder es gibt Untersuchungen an besonderen Schwalben, die zu 25% genetische Veränderungen im Gefieder haben. Oder deren Kopf ist sehr klein, das heißt, das Gehirn ist nicht so ausgeprägt. Es gibt viele Insektenarten, die haben Mutationen, denen gucken aus dem Kopf die Beine und die haben Farbveränderungen und so weiter und so weiter. Interessant, Wölfe scheinen das irgendwie zu spüren, wenn die Verstrahlung der Erde eine bestimmte Grenze überstreicht, überschreitet, dann verlassen die das Gebiet. Und große Säugetiere gehen natürlich immer wieder in die Zone hinein, weil da keine Menschen als Feinde sind. Aber auch sie haben Schäden im Erbgut oder sie können sich gar nicht mehr vermehren. Also wir sehen bei dieser Tierwelt im Spiegel, was letztlich auch bei den Menschen stattfindet. Darüber kann ich nachher vielleicht noch etwas sagen.
Ja, machen Sie es gleich. Ich habe mir da nämlich auch ein, zwei Stichworte notiert. Und zwar, dass eben zum Beispiel die DNA bei Würmern stark beschädigt ist. Es gibt erhebliche Mutationen bei Schmetterlingen, also das gilt jetzt für Fukushima, in stark verstrahlten Gebieten. Es gibt eine starke Kontaminierung der Mündungsgebiete an den Küsten in Japan. Jetzt, also wenn wir schon bei dem Thema sind, nur zu.
Ja, also ich würde gerne etwas sagen über die in einem verstrahlten Kreis, da habe ich die Zahlen und die Informationen des Kreisarztes im Gomela-Gebiet im Süden von Weißrussland, der berichtet, dass nur noch 10% der Kinder, die geboren werden, gesund genannt werden können. Bei den jungen Erwachsenen, die für die Armee gesichtet werden, da war es vor Tschernobyl, dass etwa 90% dieser Jugendlichen für tauglich befunden wurden. Jetzt, in diesem letzten Jahr, sind es unter 50%. Kinderwunsch ist natürlich in Belarus auch vorhanden. Und die Gynäkologen sagen mir, 20-30% der Paare bekommen keine Kinder. Bei uns sind das etwa 10%. Und die Kinderärzte beschreiben sehr viele Krankheiten von Neugeborenen, die aufgrund von Chromosomenveränderungen bekannt sind, wie zum Beispiel auch das Down-Syndrom, das ist ja sehr gut bekannt, eine Zunahme, wobei ich sagen muss, Abtreibungen in Belarus können zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft bis kurz vor der Geburt straflos durchgeführt werden, wenn das Kind eine erhebliche Schädigung oder eine Fehlbildung aufweist.
Sie sprechen sehr oft von Belarus, also Weißrussland. Tschernobyl liegt ja in der Ukraine, weshalb Sie waren auch öfter in Belarus, Weißrussland, weshalb diese Region, diese Gegend?
70% des Fallouts, so meint man, ist durch die Windsituation. Südosten war der Wind nach Norden auf das Territorium von Belarus gefallen. Und 22% des Territoriums ist radioaktiv verseucht. Da leben etwa 2,5 Millionen Menschen. Eine zweite Verseuchungswelle war in den ersten Maitagen, als der Wind drehte. Wir haben das vorhin ja schon gehört. Und die Wolken Richtung Moskau gingen. Und da hat man sie künstlich abgeregnet in dem Distrikt Mogilow. Und der Ort, den ich dort besonders gut kenne und seit 1991 regelmäßig dorthin fahre und humanitäre Hilfe leiste und von dort die Kinder stammen, der ist zu einem Drittel verstrahlt worden. Und auch da bei dieser Mai-Verstrahlung von diesem schmierigen Regen, den uns die Bewohner beschreiben, wurde keiner aufgeklärt. Die Menschen arbeiteten in ihren Gärten und litten dann anschließend nach diesem merkwürdigen Regen an Husten und Hautausschlag und Erbrechen und Übelkeit, all den Zeichen einer Niedrigverstrahlung.
Heinz, wie stellt sich in die Situation, die aktuelle Situation in Tschernobyl, Fukushima da? Was passiert da, ja, man kann es wahrscheinlich nicht sagen, Herr dieser Situation zu werden, die Radioaktivität, die Auswirkungen in den Griff zu bekommen, Rückbau, Stichwort Rückbau, Abtragen der Erde, was passiert da in diesen einzelnen Gebieten?
Also man muss ganz klar sagen, Tschernobyl, das war schon ein Stachel im Fleisch der Atomindustrie. Die hätten sehr gerne dort das aufgeräumt und für erledigt erklärt. Und das haben im Prinzip alle großen Firmen von den USA, von Europa, auch andere, daran gearbeitet, das in den Griff zu bekommen. Und letztlich muss man sagen, man ist nicht sehr weit gekommen. Viele Zwischenlager oder Behältnisse haben nicht funktioniert, weil die Brennelemente doch mehr zerstört sind. was man jetzt gemacht hat, den Sarkophag, dieses große Projekt, wo ein 35.000 Tonnen schweres schwerer Koloss hinübergeschoben werden soll, ist ja auch nur eine Zwischenlösung. Letztlich ging es darum, dann den Kernbrennstoff in erstmal sichere Behältnisse zu geben. Letztlich gibt es für Atommüll ja auch noch keine Lösung in einem kontrollierten Gefäß. Und dafür gibt es derzeit nicht die Technologie. Auf der ganzen Welt gibt es keine Technologie, die tatsächlich Kernschmelzen jetzt, sage ich, in Castor-Behältern oder sowas ähnliches umfüllt. Und insofern mahnt diese beiden Katastrophen schon sehr, mit der Atomkraft aufzuhören, weil die Unbeherrschbarkeit dieser Katastrophen sehr deutlich ist. Und in Japan, ich hatte bei der Japan-Reise jetzt den ehemaligen Premierminister Naoto Kan getroffen, der war zu der Zeit amtierender Regierungschef im Zentrum auch des Krisenstabs, und der hatte das große Problem, dass Rechnungen ergeben haben, wenn der Unfallverlauf nur ein bisschen anders ist, dann müsste man auch die Region Tokio mit 250 Millionen Leuten evakuieren. Das heißt, der Evakuierungsradius kann durchaus 250 Kilometer weg sein. Wenn man das jetzt auf Europa umlegt, um jedes Atomkraftwerk 250 Kilometer mögliche Evakuierung in einem schlechten Fall, dann sieht man sozusagen, da bleibt von Europa nichts mehr übrig. Und insofern muss man heute sozusagen die Katastrophen auch als mahnende Stacheln sehen, wirklich sich sehr anzustrengen, dem Atomkraftbetreiben ein Ende zu setzen.
Frau Sinthoff, Sie hatten mir im Vorgespräch was erzählt im Hinblick auf diesen Sarkophag in Tschernobyl. Das dürfen Sie jetzt gerne nochmal von sich geben. Und gleich anschließend mal eine Frage, was geschieht denn, dass er auf der medizinischen Ebene jetzt an Maßnahmen sowohl als auch Tschernobyl-Fukushima?
Also ich bekam heute Morgen von Professor Flugbeil im Rahmen des IPPNW-Verteilers eine Mail zu diesem 2 Milliarden teuren neuen Sarkophag. Und es ist
für
klar,
Tschernobyl.
In Tschernobyl, ja. Es ist klar, dass natürlich der 30 Jahre alte vorläufige Sarkophag baufällig ist und jederzeit kollabieren kann. Aber dass dieser Zusammenbruch wieder ein zweites Tschernobyl auslösen würde, wie uns erzählt ist, das, sagt er, sei reine Propaganda. Und dass dieser neue Sarkophag eigentlich, ich zitiere ihn jetzt, dieses Bauwerk eigentlich dazu dienen soll, einen Super-GAU zu zeigen, dass man einen Super-GAU eben anders, als Herr Smital das eben ja auch gesagt hat, beherrschen kann und ihn nett verpacken kann, damit man ihn nicht mehr sieht. Und ich denke, das wird uns bei dem Abbau und nicht harmlos genannten Rückbau unserer Atomkraftwerke natürlich in Zukunft beschäftigen.
Wie sieht es um die medizinische Situation vor Ort aus?
Die medizinische Situation ist sehr, sehr beängstigend. Ein paar Dinge habe ich ja schon angedeutet. Das Gesundheitssystem in Belarus ist natürlich überfordert. Es gibt unendlich viele Hilfsprojekte und auch neu gebaute Kliniken natürlich. Aber wir haben eben zunehmend weiterhin bösartige Erkrankungen und viel Sterben. Und für die Jugendlichen und für die Kinder, die in so einer Atmosphäre aufwachsen müssen, wo um sie herum unendliches Leid geschieht, ist das wirklich sehr, sehr traurig. Und darum plädiere ich weiterhin dafür, dass wir versuchen, die Kinder in den betroffenen Gebieten einzuladen und ihnen dann bei anständigem radioaktiv freiem Essen doch eine Atmosphäre im Sommer zu bieten, die ihre Situation ein wenig vergessen lässt. Denn das hat sehr nachgelassen. Bei uns sind viele Initiativen, die das jahrelang gemacht haben, haben aufgehört zu arbeiten. Eine neue Generation ist hier aufgewachsen Und natürlich ist es auch im Interesse des Präsidenten Lukaschenko zu sagen, das können wir alles selber lösen und die Kinder brauchen nicht ins Ausland zu reisen.
Das ist doch der Ex. Achso, Lukaschenko ist Weißrussland
ja.
wieder.
Ja,
okay.
Ja, 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 ich
weiß gar nicht, Ukraine, ja, okay.
Ja, das ist natürlich auch eine Politik.
Ja, genau, das ist ein Politikum. Das wäre jetzt noch ein weiteres Feld. Wie sieht die Situation in Tschernobyl aus, ehemals UdSSR, Russland, Ukraine? Aber da reicht jetzt leider die Zeit nicht auch noch für andere Sachen. Es gäbe da noch ein bisschen spannendes Thema. Vereisungskanäle oder wie auch immer, unterirdische Eisung des Abfalls in Fukushima, aber das würde die Zeit sprengen. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf die Situation von jedem von euch beiden, vielleicht zwei, drei Sätze in Deutschland, Europa eingehen. Ich meine, diese beiden Dinge sind ja, sage ich jetzt mal, zumindest von der Entfernung her weit weg von uns. Aber wir haben ja durchaus dauernd irgendwelche kritischen Punkte hier. Die AKWs werden ja nicht jünger, die werden störanfälliger. Ich sage jetzt nochmal Stichwort Fessenheim in Frankreich, Dienst in Belgien, die Situation in England mit diesem Bau von dem neuen, wo jetzt der Finanzabteilungschef vom französischen Konzern das bauen sollte, zurückgetreten ist, weil er der Meinung ist, das würde den Konzern ruinieren. Wie ist die Situation hier in Europa, in Deutschland einzuschätzen? Wir haben den Atomausstieg, können wir uns jetzt beruhigt zurücklehnen? Heinz, du zuerst.
Also ich finde es schon gut, dass sozusagen Deutschland hier einen Atomausstieg erstmal macht. Er könnte wahrscheinlich auch noch schneller sein. Man hatte gesehen, in Japan wurden 54 Reaktoren praktisch von jetzt auf gleich, konnte man darauf verzichten. Aber der Zubau der erneuerbaren Energien, der in diesem Energiewende-Projekt in Deutschland drinnen steckt, der ist ja durchaus eindrucksvoll. Also die erneuerbaren Energien haben in einem Jahr von 2014 auf 2015 viel mehr Strom erzeugt, fast eineinhalb Mal so viel, wie alle belgischen Reaktoren im Jahr 2015. Das heißt zu sagen, die Erneuerbaren sind wirklich auf der Überholspur, die dürfen jetzt nicht gebremst werden, weil insgesamt laufen wir in Europa auf eine sehr gefährliche Situation zu. Die alten Atomkraftwerke werden nicht abgeschaltet. Immer wenn es sozusagen zum Schwur kommt, werden sie dann doch verlängert. Das sehen wir sozusagen in der Ukraine, sehen wir aber auch in Belgien, in der Schweiz. Frankreich tut sich schwer, Fessenheim jetzt endlich abzuschalten. Und das führt irgendwann wahrscheinlich wieder zu einem schweren Unfall im Herzen von Europa. Es geht wirklich darum, diese Situation abzuwenden.
Quasi den Top.
Ja, ich würde gerne noch auf den Abbau, wenn die dann abgeschaltet sind, schauen. Da sind wir wieder mit Politikern und Grenzwerten konfrontiert. Und ich denke, wir müssen ganz klar verbreiten, immer wieder verbreiten, dass es grundsätzlich keinen Grenzwert für die Radioaktivität gibt, weder beim Abbau noch bei der beim Arbeiten der Atomkraftwerke. Grenzwerte sind immer politische Entscheidungen. Die Gesellschaft entscheidet oder die Regierung entscheidet, wie viel zusätzliche Krankheiten, wie viel zusätzliche Risiken sie bereit ist zu tragen. Und man muss wirklich immer wieder deutlich machen, Grenzwert bedeutet nicht, das ist alles in trockenen Tüchern, Grenzwert ist politisch festgesetzt. Und das kommt auf uns zu, auch wenn wir jetzt die Atomkraftwerke schließen und wenn wir nicht wissen, wohin mit dem Müll und so weiter.
Ja, da ich wollte gerade sagen, es gibt ein Thema in der ganzen Geschichte der Schoße, die uns wahrscheinlich noch Generationen später von uns Sendungen machen können. Thema Endlagerung oder überhaupt Lagerung vom Atommüll. Ja, soweit mal zu dem Thema. Ich habe jetzt gleich kurz noch mal zwei, drei Termine. Auf jeden Fall euch schon mal herzlichen Dank, Frau Siedentopf, dass Sie hier im Studio waren. Dietzenbach ist ein kurzer Sprung, aber Sie sind von Berlin über Dietzenbach zu uns gekommen. Herzlichen Dank. Und Heinz, dir nach Hamburg auch vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ihr seid im Moment sehr gefragt. Es geht rauf und runter in den Medien, Presse, Fernseh, Rundfunk, wie auch immer. Tschüss nach Hamburg und wir sehen uns sicher bald demnächst mal wieder.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße aus Hamburg.
Okay, ja.
Tschüss.
Wiedersehen, Herr Smittag.
Gut, und ich habe noch kurz zwei, drei Termine. Zunächst mal, der Heinz Mittag hat es schon angekündigt oder drüber gesprochen, über den ehemaligen Premierminister von Japan, den Herrn Kan. Der bekommt am 30. April hier im Römer, im Kaisersaal, einen Preis verliehen, der von den Elektrizitätswerken Schönau vergeben wurde. Und zwar ist es ein gestifteter Preistitel, Courage beim Atomausstieg, weil der Herr Kan sich dann als letztendlich Atomkraftgegner ja, profiliert hat und dazu bekannt hat, nachdem er früher ein Atomkraftfreund war. Und dieser Preis ist jetzt also die erste politische hochrangige Ehrung in diesem Themenbereich in Deutschland. Da, ich weiß nicht, ob diese Veranstaltung öffentlich ist. Sie haben eine Einladung bekommen, aber sei es drum. Und was dann ganz besonders spannend ist, unser Schiff, die Beluga 2, ist am 8. und 9. Mai mit einem Open Boat hier in Frankfurt am Liegeplatz 3 nähe Nizzakai. Es geht da dabei um die Verschmutzung der Meere, der Flüsse mit Plastik etc. Es wird da Informationen geben, es gibt eine Ausstellung an Bord. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne hinkommen. Und dann am Schluss wieder der Hinweis auf unseren monatlichen Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Der nächste ist der 2. Mai, 18 Uhr im Baumweg 10 durch den Hof im Hinterhaus die Treppe auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Otto Gebhardt und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Tschüss denn.